The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 10. April. Übrigens, wenn Sie uns mit wenigen Klicks unterstützen wollen, sodass wir in den Podcast-Charts steigen und Sie keine Folge mehr verpassen, dann folgen Sie uns bei Spotify und Apple Podcast und geben Sie uns eine Bewertung. Gerne 5 Sterne. Das Team freut sich sehr. Danke Ihnen.
US-Iran Peace Talks are expected on Friday in Pakistan.
Heute blickt die Welt auf Islamabad. Das ist die Hauptstadt von Pakistan, wie hier verkündet in den News von India Today. Es treffen heute die Delegationen der USA und des Irans zu Gesprächen ein. In Islamabad wird sich zeigen, ob die verabredete Feuerpause zwischen Washington und Teheran in einen echten Deal mündet oder ob die Kämpfe doch wieder weitergehen. Morgen starten die offiziellen Gespräche im Serena, einem Luxushotel, so melden es verschiedene Medien. Der Sender Al Jazeera berichtet, dabei würden die amerikanische und die iranische Delegation in getrennten Räumen Platz nehmen. Pakistanische Diplomaten würden als Boten zwischen ihnen Nachrichten und Forderungen austauschen. Interessant ist die US-Delegation, die eben nicht wie sonst nur aus den 2 Dauerdiplomaten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner besteht. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt.
I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the vice president of the United States, J.D. Vance, special envoy Witkoff and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend.
Dass J.D. Vance mit am Tisch sitzt, ist bemerkenswert und rückt den Vizepräsidenten, dem natürlich Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt werden, in den Fokus. Die Gespräche von Kushner und Witkoff in Genf im Februar hatten zu keinen Ergebnissen geführt. Da kann ein zusätzlicher Kopf und ein enger Vertrauter von Donald Trump nicht schaden am Verhandlungstisch. So das Signal. Der Chef in Washington macht Druck, wie gewohnt über Truth Social. Er schreibt, alle US-Schiffe, Flugzeuge und Soldaten sowie Munition, Waffen und alles andere, was für die Vernichtung eines bereits erheblich geschwächten Feindes angemessen und notwendig ist, werden im Iran und in dessen Umgebung verbleiben, bis die erzielte wirkliche Vereinbarung vollständig eingehalten wird. Wer nicht mit am Tisch sitzt, ist Europa. Der Kanzler hat gestern mitgeteilt, dass die deutsche Regierung selbst wieder direkte Gespräche mit Teheran aufnimmt. Und auch mit Washington hat der Kanzler Kontakt.
Ich habe gestern, wie Sie wissen, auch wieder einmal mit Präsident Trump gesprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, die Verhandlungen nun wirklich ernsthaft zu verfolgen und in diese Verhandlungen einzutreten.
Aber das wirkt alles irgendwie kraftlos. Denn am Ende ist auch klar, erst wenn es einen Frieden gibt, gibt es Unterstützung, so der Kanzler.
Ich habe ihm zugleich zugesichert, dass Deutschland nach einem Friedensschluss helfen wird, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu sichern, wenn es dafür denn ein Mandat und ein tragfähiges Konzept gibt.
Das ist im Grunde eine Absage an Donald Trump. Laut Spiegel will der US-Präsident von den europäischen NATO-Partnern bald konkrete militärische Zusagen für die Straße von Hormuz, zum Beispiel in Form von Kriegsschiffen. Was fehlt, ist mehr eigene Initiative der Europäer und auch des Kanzlers. Ein Moment, in dem jemand aufsteht und sagt, hey, wir haben selbst einen Plan. Einen unverzagten Vorstoß, wirklich Einfluss auf die Verhandlungen in Islamabad zu nehmen. Eine eigene Idee für einen Deal. Und während in Islamabad andere die Regeln dieses Spiels schreiben, steht Europa daneben mit verschränkten Armen und guten Gründen. Aber gute Gründe sichern keinen Einfluss. Und wer keinen Einfluss hat, muss sich am Ende dem beugen, was andere entscheiden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche heute mit Zsuzsanna Weg, Politikwissenschaftlerin und Ungarin, über die kommende Wahl in ihrem Heimatland.
There is a sense that change is possible and that Péter Magyar is an opponent who can defeat Orbán.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die Märkte am Ende der Woche und auf der Pioneer 2 können Sie am Montag mit einem spannenden Gast diskutieren. Ungarn wählt am Sonntag ein neues Parlament. Der langjährige Ministerpräsident Viktor Orbán, der seit 2010 an der Spitze des Landes sitzt, führt einen heißen Wahlkampf gegen die Opposition um Péter Magyar und dessen Partei Tisza. Aktuell liegt die Opposition in vielen Umfragen vorn. Und während in Budapest die politische Spannung steigt, richtet sich auch der transatlantische Blick auf diesen Wahlkampf. Denn erst vor kurzem war der US-Vizepräsident J.D. Vance vor Ort und hat dort offen Wahlkampf für den Trump-treuen Orbán gemacht.
But I did want to send a signal to everybody, particularly the bureaucrats in Brussels who have done everything that they can to hold down the people of Hungary because they don't like the leader who has actually stood up for the people of Hungary. And I think it's important to say that.
Vance wirft der EU vor, sie habe alles dran gesetzt, Ungarn klein zu halten, allein weil man Orbán nicht möge. Gleichzeitig unterstellt der Brüssel sogar Wahleinmischung.
What has happened in the midst of this election campaign is one of the worst examples of foreign election interference that I've ever seen or ever even read about.
Aber was passiert eigentlich jenseits dieses Getrommels im Wahlkampf? Wie stabil ist Viktor Orbáns System wirklich und welche Chancen hat die Opposition? Darüber spreche ich jetzt mit Zsuzsanna Weg. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Expertin für demokratische Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa. Unter anderem arbeitet sie für den German Marshall Fund. Sie ist auch gebürtige Ungarin aus Budapest. Zsuzsanna kann uns einordnen, was diese Wahlen wirklich bedeuten. Hören wir mal rein, was sie uns heute Morgen zu sagen hat. Good morning, Zsuzsanna.
Good morning. Thank you very much for having me.
Zsuzsanna, you're from Hungary and Sie kommen aus Ungarn. Wenn Sie mit Familie und Freunden sprechen, was hören Sie? Wie ist die Stimmung jetzt dort kurz vor der Wahl? The parliamentary elections.
Everything is about the election. So we will definitely see a very high turnout at the polls on Sunday, maybe even the highest since the regime change. There is a sense that change is possible and that Péter Magyar is an opponent who can defeat Orbán. So really depending on who you talk to, there is either the feeling that this is the moment to bring about change or that this is the moment to make sure that the type of change that Péter Magyar represents in the eyes of the voters of the governing party doesn't happen to Hungary.
Sie sagt, in Ungarn dreht sich derzeit alles um die Wahl. Die Wahlbeteiligung dürfte sehr hoch werden. Viele Menschen spüren eine neue Dynamik und glauben, dass ein politischer Wandel möglich sei und die Opposition Orbán schlagen könnte. Gleichzeitig sei das Land gespalten. Während die einen auf Veränderung hoffen, wollen andere genau diesen Wandel verhindern.
One thing that I've been wondering about is Viktor Orbán
steht seit 16 Jahren an der Macht. Warum konnte er sich so lange halten und was schätzen die Menschen in Ungarn an ihm?
Interruption. So what is it that has allowed him to maintain that power and what do your countrymen like about him and his policies that's kept him there?
He did reshape the constitutional system of the country, including also the electoral system, implementing changes that ensured that his party, which has been the strongest party in the country up until, I would say, about a year ago, can hold on to power. So one is that there are many distortions in the system that guarantees the grip on power across electoral cycles. But then the other thing is that at least in the 2010s, actually, Viktor Orbán did manage to build a level of legitimacy by delivering economically. He came into power at the end of a financial and economic crisis, and he managed to put Hungary back on track. So that did give him credibility in the eyes of many voters that helped him to keep that base mobilized and engaged in his favor. And maybe actually I would add a very short third point, and it links to the first about the system. The opposition was incredibly divided, and it could not really challenge Orbán in any meaningful way under the system that he constructed.
Weg erklärt, dass Orbán seine Macht auf mehreren Ebenen abgesichert hat. Zum einen hat er das politische und insbesondere das Wahlsystem gezielt umgebaut, sodass es seiner Partei strukturelle Vorteile verschafft und ihre Macht über mehrere Wahlzyklen hinweg stabilisiert. Zum anderen konnte er sich vor allem in den 2010er Jahren wirtschaftspolitisch profilieren. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise gelang es ihm, die ungarische Wirtschaft zu stabilisieren. Das hat ihm in den Augen vieler Wähler Glaubwürdigkeit und Unterstützung eingebracht. Hinzu kommt als dritter Faktor die lange Zeit schwache und zerstrittene Opposition. Sie war unter den von Orbán geschaffenen Bedingungen kaum in der Lage, ihm ernsthaft Konkurrenz zu machen.
And so what has changed now? Because when we look at the polls coming out of Hungary, we see that for the past year or so, he has been trailing his political opponent.
Warum liegt Orbán in den Umfragen inzwischen hinter Péter Magyar? Was hat sich verändert und seine Position geschwächt?
This strong opposition now, what changed and weakened his position, I guess, is the question.
On the one hand, the economic legitimacy is gone that he could build on. The Hungarian economy has not recovered from the effects of the COVID pandemic. And in part, it couldn't really recover because it didn't get the same type of injection, financial injection, that many other EU member states got from the EU's recovery funds, because they have been suspended in Hungary's case due to the governing party's corruption and erosion of the rule of law. There has also been increasing frustration with the very corruption of the governing party, and more and more of the stories started to come to light, and people started to connect the corruption with their economic hardships. And then 2 years ago, we had Péter Magyar appearing on the scene, who could channel this discontent into one movement.
Sie sagt, Orbán habe vor allem an wirtschaftlicher Glaubwürdigkeit verloren. Die ungarische Wirtschaft hat sich nach der Corona-Pandemie nicht gut erholt, auch weil EU-Gelder aufgrund von Korruptionsvorwürfen und Rechtsstaatsproblemen ausgesetzt worden sind. Gleichzeitig sei die Unzufriedenheit über die Korruption gewachsen, die viele Menschen zunehmend mit ihren eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Verbindung bringen. Mit Péter Magyar sei schließlich ein Akteur aufgetreten, der diese Unzufriedenheit gebündelt und politisch mobilisiert habe.
Maybe you could talk to me a bit about.
Wer ist Péter Magyar aus Sicht der Ungarn und was sind eigentlich seine Wahlversprechen?
And what is he promising them right now?
He is a critic now, but he used to be a member of the governing party, not an elected politician, but still a member. So the turn in his career is definitely something that catches people's attention. He knows the system from inside, which has given him both credibility in a way, one can gain through street credit, but also it gave him an advantage to know and anticipate how the governing party may try to target him. He's a conservative politician, similarly to Fidesz and Orbán. His main reference point is the Hungarian nation and the nation state, but in his communication, he is more committed to Europe and Hungary's place in Europe. He is essentially promising to re-anchor Hungary in the European Union and bring home the frozen EU funds to, through that, revitalize the economy.
Peter Madjar ist heute ein scharfer Kritiker der Regierung, war aber früher selbst Teil des Systems, allerdings ohne gewähltes Amt. Genau dieser Bruch macht ihn für viele Menschen interessant. Er kennt die Machtstrukturen von innen, was ihm Glaubwürdigkeit verleiht und ihm hilft, die Strategien der Regierung besser zu durchschauen. Politisch vertritt er konservative Positionen, ähnlich wie Orban, mit starkem Fokus auf Nation und Nationalstaat. Gleichzeitig setzt er stärker auf Europa. Er will Ungarn wieder enger an die EU binden, eingefrorene EU-Gelder zurückholen und damit die Wirtschaft stärken.
Well, it sounds like it's going to be an extremely interesting and exciting time in your country this weekend. Thank you so much for taking the time to talk to me today to give us some very good context and insight into what's happening there. Let's definitely keep in touch moving forward.
Thank you very much for having me.
BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, DAX-Schwergewicht, Arbeitgeber für 110.000 Menschen weltweit und ein Riese im Umbruch. Das Stammwerk in Ludwigshafen, einst die Herzkammer der deutschen Chemieindustrie, ist unter Druck. Die Gründe? Gestiegene Energiepreise, Überregulierung. Den Ausweg sieht die Konzernspitze in China. Im Reich der Mitte hat der Konzern gerade eine Chemiefabrik im Wert von rund 9 Milliarden Euro eröffnet. Das Investment ist wohl überlegt. In China soll der Gewinn erarbeitet werden, der in Ludwigshafen so nicht mehr rausspringt. Was ist die Strategie dahinter? Ist das der Anfang vom Ende des Standorts Deutschland? Ist das berühmte Decoupling nur eine Politikerphrase, aber in der deutschen Wirtschaft gar kein Thema? Wo gibt es Probleme und wo gibt es Zuversicht? Das alles bespricht The Pioneer-Herausgeber Gabor Steingart mit dem BASF-CEO Markus Kamieth, gemeinsam mit Ihnen und mit Ihren Fragen auf der Pioneer 2, unserem Medienschiff auf der Spree, im Rahmen eines Morning Briefings live. Am Montag um 16.30 Uhr in Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kann uns keine besser auf dem Laufenden halten als unsere Kollegin in New York, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also schalten wir zur Wall Street und sagen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
In den USA sagt man TGIF, also Thank God It's Friday. Anne, sag uns, teilt die Börse dieses Gefühl oder wie ist die Stimmung an den Aktienmärkten zum Wochenschluss?
Ja, also die Börse teilt das Gefühl auf jeden Fall, aber es ist ein vorsichtiges Feiern. Die Stimmung ist eindeutig erleichtert bis optimistisch. Diese Woche war echt eine Kraftleistung. Der S&P 500 legte fast 3,7% zu, der Nasdaq Composite sogar 4,3% und der Dow Jones 3,6%. Das ist die beste Woche seit November. Die Anleger atmen einfach auf. Die zweiwöchige Waffenruhe im Nahen Osten hat die Angst vor einem lang andauernden Ölschock genommen. Der Ölpreis ist um über 16% eingebrochen. Die Inflationsgespenster sind auch vorerst verflogen und plötzlich rückt eine Zinssenkung der Fed noch in diesem Jahr wieder in greifbare Nähe. Aber, und hier kommt das große Aber, es ist ein Feiern mit, man kann sagen, mit einem Fuß zur Tür. Die Futures ticken vorbörsig bereits wieder leicht nach unten. Die Waffenruhe ist brüchig. Der Iran wirft den USA Vertragsbruch vor und die Straße von Hormuz ist noch nicht vollständig offen. Die Erinnerung an die letzten 5 Wochen ist zu frisch, als dass jemand wirklich sorglos ins Wochenende gehen würde. Viele institutionelle Anleger reduzieren auch ihre Positionen am Freitag gezielt, um nicht bei einer neuen Eskalation am Wochenende mit offenen Risiken dazustehen. Also ja, die Börse sagt heute Abend definitiv Thank God It's Friday, aber mit einem wachsamen Auge auf die Schlagzeilen. Es ist Erleichterung, ja, aber keine Sorglosigkeit. Von dem her können wir nur hoffen, dass das Wochenende ruhig bleibt, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass die Londoner am 10. April 1633 eine kleine Sensation gesehen haben. Eine Sensation, die für uns heute Alltag ist. Und die befand sich im Schaufenster eines kleinen Ladens in Holborn im Herzen von London. Davor haben sich an einem Frühlingstag vor fast 400 Jahren viele neugierige Besucher gedrängt und haben einen Haufen langer, grün-gelblicher Früchte bestaunt. Früchte, die sie nie zuvor gesehen hatten. Die allerersten Bananen in Europa. Der Botaniker und Apotheker Thomas Johnson hatte die exotischen Pflanzen in seinem Laden ausgestellt. Die Schaufensterbananen waren allerdings nicht die süßen, kernlosen Früchte, die wir hier heute mögen. Es waren Kochbananen mit wenig Zucker, aber sehr viel Stärke, die man in vielen Ländern kocht oder frittiert und dann als herzhafte Beilage isst. Das erklärt auch seine Beschreibung in einem berühmten botanischen Grundlagenwerk aus der Zeit. Darin steht: The fruit hereof yieldeth but little nourishment and hurteth the stomach if too much of it be eaten. Also, die Frucht ist nicht sehr nahrhaft und verursacht Bauchschmerzen, wenn man zu viel davon isst. Da hat wohl jemand nicht sehr gut recherchiert, wie man Kochbananen eigentlich richtig zubereitet. Aber ich würde sagen, das kann man verzeihen, denn Thomas Johnson hat zwar viele botanische Exkursionen durch England gemacht, die Heimat der Bananen hat er aber selbst nie besucht. Von fernen Ufern und exotischen Pflanzen hat er aber bestimmt geträumt, damals im Jahr 1633. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sonnigen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Aleph Doğan hier mit der Morning Briefing Weekend Edition. Same time, same place. Todavía falta poco. Sangre de mi sangre, mira mi dolor. Mírate la mano, cada día poco a poco. Dejaré que sane este dolor en mi corazón.